NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen zu unserer aktuellen Tageschronik mit einigen wichtigen Themen im Überblick. Nach dem Parteitag ist vor dem Parteitag. SPD stellt Weichen für erste Gespräche mit der Union. Wohin steuert die Partei? Das ist auch Thema des Kommentars. Sieg gegen Terrormiliz Islamischer Staat. Irakische Regierung erklärt Krieg für beendet. Brisante Lage in Nahost. Proteste im Jerusalem-Streit gehen weiter. Argentinisches U-Boot-Drama. Deutsche Unternehmen unter Verdacht. Und wir informieren Sie über die Spiele in der Fußball-Bundesliga und wintersportliche Ereignisse dann am Ende der Sendung. Der SPD-Bundesparteitag ging heute in Berlin zu Ende und die Delegierten hatten der Parteiführung nach langen Debatten grünes Licht gegeben für erste ergebnisoffene Gespräche mit den Unionsspitzen. Diese sollen nun kommenden Mittwoch beginnen. Sollte sich die Parteispitze nach Sondierungen tatsächlich für Verhandlungen entscheiden, muss sie dafür auf einem Sonderparteitag voraussichtlich Mitte Januar nochmals die Zustimmung einholen. Angela Ulrich hat 3 Tage lang den Parteitag beobachtet und Stimmen und Stimmungen eingefangen.
Wohin die SPD will nach diesem Parteitag? Völlig offen. Klar ist nur, was die meisten Delegierten nicht wollen, sich zu schnell in Richtung einer neuerlichen großen Koalition zu bewegen.
Wir gehen ergebnisoffenen Gespräche und wenn ich ergebnisoffen sage, meine ich ergebnisoffen.
Nicht nur Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel versichert das immer wieder. Kein Automatismus, kein Kurs auf Schwarz-Rot. Jeder anderslautende Post im Netz, wie zum Beispiel vom Parteirechten Johannes Kahrs, erntet scharfen Gegenwind gerade jüngerer Delegierter.
So viel zum Vertrauen in ergebnisoffene Gespräche und in keine Automatismen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist weniger House of Cards als mehr The Real Donald Trump.
Martin Schulz hat geworben, appelliert und beruhigt auf diesem Parteitag.
Wir haben hier gestritten auf dem Parteitag, da waren ja auch Spannungen spürbar. Aber das ist gelaufen im gegenseitigen Respekt.
Durch sein Wahlergebnis, nur noch knapp 82%, fühlt sich der alte und neue Parteichef gestärkt.
Mein Wahlergebnis ist die notwendige Kritik, die die Partei geübt hat an dem, was nicht richtig gelaufen ist. Und zugleich eine sehr starke Ermunterung als Vorsitzender der Partei, sie auch in jetzt schwierige Wochen und Monate zu führen.
Doch gleichzeitig haben die Genossen ihrem Vorsitzenden enge Fesseln angelegt. Ehe Sondierungen in mögliche Koalitionsgespräche münden, soll nochmal ein Parteitag abstimmen. Und selbst bei grünem Licht haben zahlreiche Delegierte genaue Vorstellungen.
Wir werden uns tatsächlich nicht billig verkaufen.
Ja, es wird teuer.
Das weiter so, das wollen wir nicht mehr haben.
Na, ich glaube, die Jusos haben deutlich gemacht, dass es sehr kritisch wird und dass die CDU liefern muss und ganz schön viel geben muss, damit dabei noch eine GroKo rauskommen kann.
Die Union hat uns zu früh abgeschrieben, ruft Fraktionschefin Andrea Nahles den Genossen kämpferisch zu. Dabei werde die SPD jetzt gebraucht.
Bitchy, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bitchy, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland. Keine Angst, sondern Selbstbewusstsein und ergebnisoffen.
Ergebnisoffen, das Wort dieses Parteitags. Obwohl Martin Schulz, der Vorsitzende, am Ende doch ziemlich klar durchscheinen lässt, was er will.
Die Botschaft, die von diesem Parteitag ausgeht, ist, wir drücken uns nicht davor, Verantwortung zu übernehmen, wie das andere in diesem Lande tun.
Ein Fingerzeig doch in Richtung neue große Koalition? Am Mittwochabend setzen sich Martin Schulz und Andrea Nahles mit der Unionsspitze zusammen. Am kommenden Freitag wird dann der Parteivorstand bewerten, was bei dieser ersten Runde rauskam. Sondieren mit sehr beschränkter Beinfreiheit. Jünger, weiblicher und im Osten stärker will die SPD übrigens auch noch werden. Generalsekretär Lars Klingbeil, der Digitalpolitiker, soll das anstoßen.
Wir wollen am Ende in einem Ostkonvent enden, der im Herbst 2018 stattfinden soll und auf der Strecke dahin wollen wir darüber diskutieren, welche Unterstützung es aus der Parteizentrale dafür geben kann.
Kleiner Schönheitsfehler. Im ersten Wahlgang sind fast alle Ostpolitiker für den erweiterten Parteivorstand durchgefallen. Die SPD macht es sich mit sich selbst nicht leicht.
Nach dem Parteitag bleibt also offen, wohin die SPD steuern wird. Große Koalition, Minderheitsregierung, Neuwahlen? Gerd Wolf kommentiert.
Ich weiß es doch auch nicht. Ob im Saal bei den Delegierten oder auf dem Podium der Parteiführung, es sind Varianten dieser 6 Worte, die den Parteitag geprägt haben. GroKo, Tolerierung, Opposition gegen eine Minderheitsregierung, alle Alternativen liegen längst auf dem Tisch. Trotzdem verharrt die SPD in ihrem Sowohl-als-auch-Zustand, der sich erst auflösen kann, wenn in der kommenden Woche die Union ihre Lockangebote präsentieren muss. Wieder einmal erleben wir, die SPD reagiert, um selbst offensiv zu werden, fehlen ihr Selbstbewusstsein und Kraft. Eins ist klar, die Sozialdemokraten werden sich nicht allein mit einem Appell an ihre staatsbürgerliche und gesamteuropäische Verantwortung in eine große Koalition kobern lassen. Sie müssen Beute machen. Aber auch das wäre kein Grund, der endlose Sondierungen und ewige Koalitionsverhandlungen bis ins späte Frühjahr rechtfertigte. Soziale Wohltaten müssen her und würden kommen. Rückkehr aus der Teilzeit zur Vollzeit. Der Einstieg in den Umbau der Krankenversicherung. Mehr Rente für die unteren Einkommen. Je länger die SPD nachdenkt, desto mehr Daumenschrauben werden ihr einfallen. Die Union wird sie sich zähneknirschend anlegen lassen. Die CSU ist mit sich selbst in Bayern beschäftigt und die Kanzlerin wird am Ende vieles geben, um zu bewahren, was sie unter Stabilität und Machterhalt versteht. Es könnte also einfach sein, GroKo und gut. Die deutsche Variante, lieber Sicherheit als Wagnisse, die erst einmal wenig kalkulierbar scheinen. Dabei hat die SPD jetzt vor allem zwei Pflichten. Erstens muss sie dafür sorgen, dass in den kommenden Sondierungen zügig entschieden wird. Sie kann sagen, hopp oder top, es gibt für jede Variante gute Argumente, nur müssen die Entscheidungen auch getroffen werden. Denn das Publikum verliert die Lust und hier lauert die eigentliche Gefahr. Wenn die Art, wie in diesem Land im Moment Politik betrieben wird, ihre Akzeptanz verliert, dann gerät das System in Gefahr, dann wenden sich die Menschen ab. Und hier liegt die zweite Pflicht der SPD, sie muss das weiter so durchbrechen. Die Sozialdemokraten halten die Möglichkeit in Händen, wieder zukunftsfähig und vielleicht sogar mitreißend zu werden. Sie müssen am Ende Nein sagen zur GroKo und Raum öffnen für politische Modelle, die diese Demokratie durchlüften. Dann klappt's auch wieder mit dem Wähler. Allen Bedenkenträgern im Rest Europas sei versichert, Stabilität lässt sich auch erreichen, wenn in Deutschland eine schwarz-grüne Minderheit für einige Jahre von einer SPD toleriert würde, auf der Basis einiger grundsätzlicher Leitlinien, die zu verabreden nicht Monate dauern müsste. Der Bundestag geriet in die Pflicht, diese Variante zu stützen und nicht jede Kontroverse parteipolitisch ins Endlose zu ziehen. Nur in einem Bereich braucht dieses Land weiterhin eine ausführliche Debatte. In der Frage, wie gehen wir um mit der Zuwanderung? Hier entscheidet sich die Stimmung im Land und hier hat ihr Außenminister seine Partei zu mehr Realitätssinn ermahnt. Sigmar Gabriel hat der SPD zu Recht Fragen gestellt. Die Delegierten haben sich auf diesem Parteitag vor Antworten gedrückt.
Gerd Wolf kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 die Zeit 18.38 Uhr. Vor 3,5 Jahren überrannte die Terrormiliz Islamischer Staat große Teile im Irak. Nach jahrelangen schweren Kämpfen sind die Extremisten in dem Land nun vertrieben. Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben den letzten Zufluchtsort der IS-Dschihadisten komplett befreit, wie es heute offiziell hieß. Einzelheiten von Anna Osius.
Sieg über den IS, so verkündete es der irakische Regierungschef Haider al-Abadi bei einer Medienkonferenz. Die irakischen Einheiten hätten die vollständige Kontrolle über das fast 200 Kilometer lange syrisch-irakische Grenzgebiet zurückerlangt. Rund 90 Dörfer seien befreit worden. Deshalb erkläre er den Kampf gegen den IS für beendet, so der irakische Ministerpräsident in seiner Ansprache. Wir danken dem erhabenen Gott, dass wir durch die Anstrengung unserer Helden die Städte und unser ganzes Land befreien konnten. Wir haben gesiegt über das Terrorprojekt des IS, der seinen perversen Staat errichten wollte und den Islam und jeden menschlichen Wert verstümmelt hat. Momentan werde die Wüstengegend, in der sich die Dschihadisten zuletzt aufgehalten hatten, auf einzelne Widerstandsnester durchsucht, heißt es im irakischen Fernsehen. Die Terrororganisation hatte vor 3 Jahren große Teile des Iraks überrannt und unter anderem die irakische Großstadt Mosul eingenommen. Im Oktober vergangenen Jahres hatten die irakischen Truppen mit Unterstützung regionaler Verbündeter und der internationalen Anti-IS-Koalition begonnen, Mosul vom IS zu befreien. In diesem Sommer konnten die Dschihadisten weitestgehend zurückgedrängt werden. Am Ende konzentrierten sich die Kämpfer auf das irakisch-syrische Grenzgebiet. Auch im benachbarten Syrien wurde der IS weitestgehend erfolgreich bekämpft. Dort wurde vor wenigen Monaten die Stadt Raqqa von kurdisch geführten Einheiten zurückerobert. Raqqa galt als die Hauptstadt des selbsternannten IS-Kalifats. Die Dschihadisten zogen sich auch dort ins syrisch-irakische Grenzgebiet zurück, wo sie am Ende vor allem von syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe bekämpft wurden. Am vergangenen Donnerstag hatte das russische Verteidigungsministerium den Sieg über den IS in Syrien verkündet. Doch auch wenn die Terrororganisation in ihrem selbsternannten Kalifat im Irak und in Syrien jetzt als besiegt gilt, Beobachter sind sich einig, das Ende des IS ist das noch lange nicht. Die Terrororganisation hat sich neu aufgestellt, dezentral über soziale Netzwerke. Es gibt Ableger des IS, beispielsweise auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel. Und das Ziel der Dschihadisten ist klar, neue Anschläge zu verüben, auch in Europa.
Der Protest im Jerusalem-Streit geht weiter. Hunderte Palästinenser liefern sich Zusammenstöße mit israelischen Sicherheitskräften. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten und 4 Menschen kamen seit Freitag ums Leben. Die Arabische Liga befasst sich heute Abend ab 20 Uhr in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Trump. Es wird erwartet, dass die Staaten scharfe Kritik an der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels üben werden. Die aktuelle Situation in Israel schildert aus Tel Aviv Kilian Neuwert.
Die palästinensischen Gebiete kommen nicht zur Ruhe. Die Hamas-Führungsriege hat ihren Aufruf zum Aufstand gegen Israel zu einer dritten Intifada erneuert. Im Nachrichtensender Al Jazeera bekräftigte die einstige Nummer 1 der Hamas, Khaled Mashal, die Aussagen von Anführer Haniyeh. Wir wollen, dass dieser Aufstand, diese Erhebung zu einer Intifada heranwächst, damit die Amerikaner ihre Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zurücknehmen. In Bethlehem sind Jugendliche am Nachmittag dem Aufruf gefolgt. Sie warfen Steine auf israelische Soldaten. Als Antwort waberten Tränengasschwaden zwischen weihnachtlich dekorierten Straßenlaternen. Ähnliche Proteste gab es laut israelischen Angaben in etwa 20 Kommunen im Westjordanland und auch in Ostjerusalem. Teils flogen Molotow-Cocktails. Israelische Polizisten und Soldaten gingen gegen die Demonstranten vor, schubsten sie zurück. Erneut gab es Verletzte auf beiden Seiten. Die Proteste fielen allerdings kleiner aus als gestern. In Gaza versammelten sich hunderte Menschen zu einem Trauerzug für einen von 2 Hamas-Kämpfern. Sie starben, als Israels Luftwaffe Einrichtungen der Hamas angriff. Im Fernsehen schildert diese Frau den Einschlag einer Rakete. In unserem Haus hat es angefangen zu brennen und ich habe mich gefühlt, als würde das Haus zusammenfallen. Draußen die Stimmen der Nachbarn und anderer Leute. Mit dem letzten Einschlag wurde die Wohnungstür regelrecht aufgesprengt. Dann sind wir losgerannt, als wir draußen Schreie gehört haben. Mein Mann und ich konnten nichts sehen bei all dem Staub und Feuer in der Wohnung. Jetzt liegt hier alles in Schutt und Asche. Israelischen Angaben zufolge waren die Luftschläge die Reaktion auf vorherigen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Die Raketen, die auf israelische Gemeinden abgefeuert wurden, seien ein schwerer Akt der Aggression, teilte die Armee mit. Eine Rakete aus dem Gazastreifen schlug in der israelischen Stadt Sderot ein. Sie richtete Sachschaden an. Am Abend hatte der UN-Koordinator für den Nahost-Friedensprozess, Nikolai Mladenov, die Mitglieder des Sicherheitsrates vor der Gefahr einer Eskalation gewarnt. Die Vereinten Nationen haben wiederholt erklärt, dass jede einseitige Entscheidung, mit der versucht wird, den Status von Jerusalem zu ändern, gegenwärtige Bemühungen um Frieden untergraben könnte. In der ganzen Region könnte es einen Nachhall geben. Mitglieder des Sicherheitsrates und Deutschland sprachen sich anschließend gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump aus. Ihre gemeinsame Erklärung stieß heute bei Politikern der palästinensischen Autonomiebehörde wie Hanan Ashrawi auf Zuspruch. Die gestrigen Überlegungen des Sicherheitsrates machen uns Mut. Wir haben das Gefühl, dass es weltweit Einigkeit gibt, was ein gerechter Frieden ist, dass sich Staaten dafür aussprechen, dass internationales Recht befolgt wird und dass sie gegen den amerikanischen Vorstoß sind. Die Vereinigten Staaten haben kein Mandat, um Jerusalem an eine Besatzungsmacht zu geben oder um internationales Recht auf so eine unverfrorene und unerhörte Weise zu verletzen. Ähnliche Worte vom diplomatischen Berater von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Aus Sicht von Majdi Khaldi haben die USA mit der Jerusalem-Entscheidung von Präsident Trump alle roten Linien überschritten. Khaldi bestätigte heute, dass Abbas US-Vizepräsident Pence nicht treffen wird, wenn Pence in Kürze in die Region reist. Offen ist unterdessen noch, ob sich Abbas aktuell noch selbst zu Wort meldet oder ob er die Erklärung der Arabischen Liga abwartet. Sie kommt in Kairo zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.
Am 15. November verschwand ein argentinisches U-Boot mit 44 Besatzungsmitgliedern spurlos. Es wird davon ausgegangen, dass es an Bord eine Explosion gab, womöglich wegen eines Kurzschlusses, der aufgrund von minderwertigen Materialien verursacht worden sein könnte. Die Tragödie um dieses verschollene U-Boot beschäftigt jetzt auch die Bundesregierung. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks bittet der Auswärtige Ausschuss des Nationalparlaments in Buenos Aires um Aufklärung über die Rolle deutscher Firmen bei der Reparatur des Bootes. Informationen aus Buenos Aires von Ivo Maruschik.
Im Südatlantik läuft noch immer die Suche nach dem argentinischen U-Boot San Juan auch wenn es für die 44 Seeleute an Bord keine Hoffnung mehr gibt. An Land hat inzwischen schon die Suche nach Verantwortlichen begonnen. Und dabei rücken auch zwei deutsche Firmen ins Visier. Bei der Generalüberholung der San Juan sollen deutsche Unternehmen Schmiergeld bezahlt haben. Und nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wurde nicht ausreichend dokumentiert, welche Arbeiten diese Firmen genau ausgeführt haben.
Es besteht der Verdacht, dass bei der Wartung bzw. Reparatur des U-Bootes Ara San Juan Bestechungsgelder geflossen sind, wo deutsche Unternehmen mit involviert waren.
Sagt Cornelia Schmidt-Lehmann, die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im argentinischen Parlament. Das U-Boot lief 1983 in Emden vom Stapel. Bis 2011 wurde es generalüberholt. Unter anderem wurden die Batterien ausgetauscht. Genau die Batterien, die wahrscheinlich jetzt zum Untergang der San Juan beigetragen haben. In seinem letzten Funkspruch meldete der Kapitän der San Juan einen Schwelbrand im Bereich der Bugbatterien. Wasser, das durch den Schnorchel ins Bootsinnere eingedrungen war, hatte einen Kurzschluss ausgelöst. 3 Stunden später registrierten Unterwassermikrofone eine Explosion im Südatlantik. Seitdem ist das U-Boot verschollen. Die Generalüberholung des U-Boots in einer argentinischen Werft war seinerzeit ein nationales Prestigeprojekt. Eine Reparatur, die der San Juan weitere 30 Jahre Dienstzeit garantieren sollte, wie Präsidentin Kirchner damals stolz verkündete. Aber aus heutiger Sicht ist damals nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Verteidigungsminister Oscar Aguad sagt inzwischen:
Todas las sospechas hacen suponer que hubo corrupción.
Alle Verdachtsmomente lassen annehmen, dass hier Korruption vorlag. Es wurde sogar Anzeige vor dem ersten Bundesgericht erstattet, in der von Korruption und Anomalien die Rede war. Aber die wurde unter den Teppich gekehrt und nicht verfolgt. Und es gibt auch Aussagen, dass die verwendeten Materialien nicht der erforderlichen Qualität entsprechen.
Hay informes de auditoría que dan cuenta de que los materiales que se usaron no son materiales de la calidad que se requería.
Im Fokus stehen die deutschen Unternehmen Ferrostahl und Enesis Honka mit Sitz in Essen bzw. Hagen. Mit ihnen wurde ein Vertrag über die Lieferung von 964 Batteriezellen abgeschlossen, Kostenpunkt 5,1 Millionen Euro. Und es steht nicht nur der Verdacht im Raum, dass geschmiert wurde. Die argentinische Abgeordnete prangert an, es sei nicht dokumentiert worden, welche Arbeiten die deutschen Unternehmen genau ausgeführt haben und ob sie den Batterietausch selbst überwacht und abgenommen haben.
Es besteht der Verdacht, dass die Batterien, die ersetzt worden sind, teilweise oder ganz, nicht von der Qualität waren, die sie hätte eigentlich sein sollen. Deswegen ist es halt für uns so wichtig zu wissen, welche Techniker dort waren vor Ort und wer dann letztendlich unterzeichnet hat, so, das ist jetzt repariert.
Die Firma Ferrostahl weist jede Verantwortung von sich. Man habe seinerzeit lediglich den Auftrag vermittelt und dafür eine Provision bekommen. Inzwischen habe man sich aber aus solchen Geschäften ganz zurückgezogen. Enesis Honka, der Lieferant der Batteriezellen, hat trotz mehrerer Anfragen bis jetzt nicht Stellung genommen.
Nach seiner erneuten Festnahme in der Ukraine ist der frühere georgische Präsident Saakaschwili in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, wie sein Anwalt mitteilte. Die ukrainische Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gemeinsam mit Russland einen Staatsstreich vorbereitet zu haben. Aus Moskau Hermann Krause.
In der Wohnung eines Freundes in Kiew war Michail Saakaschwili gestern Abend überraschend festgenommen worden. Der 49-Jährige leistete diesmal keinen Widerstand, auch konnten seine Anhänger nicht reagieren. Noch am Dienstag hatten sie ihn wieder befreien können, diesmal aber waren die Sicherheitskräfte vorbereitet. Die Pressesprecherin des Generalstaatsanwalts: Dem Befehl entsprechend hat die Polizei den Aufenthaltsort von Herrn Saakaschwili rechtzeitig ermittelt. Über die erfolgte Festnahme haben wir dann seine Anwälte informiert. Noch vor 2 Tagen stand Saakaschwili auf einer Bühne in einem Zeltlager nähe des Parlaments. Kämpferisch wie immer rief er den morgigen Sonntag zum Tag des Protestes aus. Kaum in Haft verfasste er ein Schreiben, das am Mittag dann sein Anwalt vor seinen Anhängern verlas. Eine verbrecherische Macht hat mich festgenommen, falsche Beschuldigungen werden erhoben, sie wollen uns einschüchtern. Aber zusammen verteidigen wir die Ukraine gegen Korruption und Willkür. Dafür gibt es keine Alternative. Tatsächlich erhebt der Staatsanwalt Anklage wegen des Versuchs eines Umsturzes, finanziert aus Russland. Einer der Partner Saakaschwilis soll an die $500.000 angenommen haben. Für Saakaschwili und seine Anhänger ist das Ganze aber ein schlechter Scherz. Denn der ehemalige Präsident Georgiens gilt als ausgewiesener Gegner Putins. Deshalb ist es mehr als unwahrscheinlich, dass er sich Geld aus Russland besorgt hat. Dennoch, die Anklage steht.
Korruption ist so gut wie überall auf der Welt vorhanden. Jährlich versickert dadurch die ungeheure Summe von fast 2 Billionen Euro laut Internationalem Währungsfonds. Heute ist der Welt-Anti-Korruptionstag und unsere Korrespondentin in Nairobi, Antje Diekans, hat sich Kenias Probleme mit der Korruption genauer angeschaut. Sie wird sogar in Liedern besungen.
Fast klingt es fröhlich, wie Kenias bekannter Sänger Eric Wainaina von Kitu Kidogo erzählt, den täglichen kleinen Bestechungsgeldern. Jedenfalls ist es der Schmierstoff für Kenias Wirtschaft. Damit haben sich die meisten abgefunden.
I believe it's not ethically right. But unfortunately it's the system.
Es ist eigentlich nicht richtig, meint dieser Mann, aber so funktioniere eben das System. Andere haben weniger Skrupel.
I don't think I would mind to pay a bribe to get a service. If the bribe is of a lot of benefit to me.
Ihm mache es nichts aus, ein kleines Schmiergeld zu zahlen, wenn er damit weiterkommt. Wer mit dem Auto morgens zur Arbeit fährt, sollte immer ein paar kleine Scheine in der Tasche haben, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Denn viele Polizisten wollen vor den Feiertagen gern noch ihre Haushaltskasse füllen. Es gibt deutlich mehr Kontrollen und immer finden sie etwas. Ein Kratzer in der Windschutzscheibe, ein Reifen mit angeblich zu wenig Luft. Wer wegen solcher Lappalien nicht einen ganzen Tag auf der Polizeiwache verbringen will, zahlt besser. Dabei ist übrigens wie bei allem in Kenia unbedingt Handeln angesagt. Gerade wer wenig Geld hat, ärgert sich natürlich besonders über die Zusatzausgaben, zahlt aber meist zähneknirschend.
It depends on my desperation. I mean, we're in Kenya. What do you expect?
Es hängt davon ab, wie verzweifelt ich bin, sagt sie. Wir sind in Kenia. Was soll man da anderes erwarten? Ja, eben Kenia. Ständig ganz oben auf den Korruptionslisten von Transparency International. Weniger wegen Kitu Kidogo, diesen kleinen täglichen Schmiergeldern, sondern wegen der ganz großen Korruption. Immer wieder werden neue Skandale aufgedeckt, riesige Summen, die verschoben werden und mit denen Politiker sich die Taschen voll machen. In Dürrezeiten wird über undurchsichtige Kanäle Mais exportiert. Später klagt die Regierung, dass die Bevölkerung nicht ernährt werden kann und ruft nach internationaler Hilfe. Vor vielen Jahren gab es mal einen ernsthaften Versuch, damals zum ersten Mal unter dem früheren Präsidenten Kibaki, gegen Korruption vorzugehen. Es gab Aufbruchsstimmung. Menschen protestierten lautstark, wenn Schmiergeld verlangt wurde. Für ein paar Wochen ging es plötzlich auch ohne. Bis zum nächsten großen Bestechungsskandal der Politik. Damit war der kleine Funke Hoffnung wieder erloschen und alles zurück auf Anfang. Der Bestechungssektor ist einer der umsatzstärksten in Kenia und das scheint vorerst so zu bleiben. Vom kleinen Taschengeld für die Polizisten bis zum großen Schmiergeld für Politiker. Die Kenianer kennen es nicht anders.
Das Grundgesetz war gerade mal 3 Jahre alt, als die Bundeszentrale für politische Bildung 1952 gegründet wurde. Und sie schrieb sich damals die Erziehung zur Demokratie auf die Fahnen. Inzwischen sind noch andere Aufgaben hinzugekommen. Heute, 65 Jahre nach der Gründung, wurde das bei einem Tag der offenen Tür in Bonn gefeiert. Jörg Sauerwein war dabei.
In 65 Jahren hat sich nicht nur der Name verändert. Denn bei ihrer Gründung hieß sie noch Bundeszentrale für Heimatdienst. Angefangen hat alles nicht zuletzt auch, weil die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg vereinbart hatten, die Deutschen sollten zur Demokratie erzogen werden, erklärt Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn.
Und die Philosophie in diesen Anfangsjahren war eigentlich, politische Bildung als so eine Art präventiver Verfassungsschutz zu organisieren. Man hatte sich ja mittlerweile auseinanderzusetzen mit der kommunistischen Welt. Der Kalte Krieg war in voller Blüte. Und außerdem war es die Frage, wie macht man aus Nazis Demokraten in Deutschland?
Auch bei den Mitteln, mit denen die heutige Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet, hat sich viel getan. Die bekannten Informationen zur politischen Bildung gibt es zwar immer noch, inzwischen aber seit einiger Zeit in Farbe. Vor allem aber hat die Behörde längst das Internet für sich entdeckt. Der Wahl-O-Mat wurde beispielsweise schon viele Millionen Mal geklickt. Und die Behörde arbeitet inzwischen sogar mit YouTube-Stars zusammen. Einer von ihnen, der Journalist Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to Go, der dessen YouTube-Videos schon knapp 60 Millionen Mal geklickt wurden. Für den ist der 15-jährige Paul extra zum Tag der offenen Tür in die Bonner Bundeszentrale für politische Bildung gekommen.
Also weil ich finde, er übermittelt diese politischen und geschichtlichen Themen sehr gut und ich mag seine Art, wie er die vermittelt.
Der YouTuber beschäftigt sich mit politischen oder geschichtlichen Themen, erklärt zum Beispiel aber auch muslimische Begriffe.
Jahili, habt ihr das schon mal gehört?
Vielleicht nicht unbedingt, aber dieser Begriff ist sehr wichtig, denn es ist ein Begriff, mit dem unter anderem auch der Islamische Staat arbeitet.
Ein weiterer YouTube-Star ist Hatice Schmidt, die viele Fans vor allem wegen ihrer Schminktipp-Videos kennen. Die junge Muslima kann aber auch anders.
Terrorismus, Salafismus, Dschihad. Was ist denn das überhaupt? Ich meine, es wirft so viele Fragen auf.
Innerhalb weniger Wochen sei zum Beispiel ihr Video über die Umma, die islamische Gemeinschaft, schon mehrere hunderttausend Male angeklickt worden.
Wir haben selten ein solches Angebot mit mehreren hunderttausend Abrufen innerhalb von ein paar Wochen gehabt, wo so viel Diskussion stattgefunden hat.
Aber genau das wolle die Bundeszentrale heute. Menschen ermöglichen sich, ihr eigenes Urteil zu bilden. Und es darf dabei durchaus kontrovers zugehen. Erst einmal müsse man die Menschen aktivieren, sagt Krüger. Und das gehe besonders gut mit glaubwürdigen Personen. 65 Jahre Bundeszentrale für politische Bildung, das heißt nicht etwa bald Ruhestand für die Behörde. Im Gegenteil, sagt deren Präsident Thomas Krüger. Die Zahl der bildungsabgehängten Menschen wachse. Also komme es darauf an, möglichst viele zu erreichen.
Die Herausforderungen sind heute andere, aber wir müssen sie anpacken.
Und wir schauen kurz aufs Wetter. Der Wintereinbruch führte bundesweit zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Heftige Schneefälle und überfrierende Nässe verursachten in Nordrhein-Westfalen hunderte Unfälle. Aber auch im Norden blieben diese nicht aus, wie Wolfgang Kurz berichtet.
In der Region Hannover ist ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei zwischen Neustadt am Rübenberge und Garbsen mit seinem Fahrzeug auf der B6 von der glatten Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug schneiden. Er kam mit zahlreichen Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Einen Leichtverletzten gab es bei Wildeshausen im Landkreis Oldenburg. Der Mann war ebenfalls wegen Glätte auf der Bundesstraße 213 gegen einen Baum geprallt. Sein Auto ging danach in Flammen auf. Der Mann konnte den Wagen aber noch rechtzeitig verlassen. Von der Autobahn 7 zwischen Soltau und Hamburg meldet die Polizei mehrere Unfälle mit Blechschäden. Keine Unfälle gibt es nach Angaben der Polizei bislang im Harz, obwohl dort die Straßen besonders glatt sind. Im Oberharz gibt es eine geschlossene Schneedecke. Ohne Winterreifen gehe da nichts mehr, so ein Polizeisprecher. Der Schwerlastverkehr soll deshalb den Oberharz meiden.
Und zum Schluss im Echo des Tages hat der Sport das Wort. Im Studio ist Mats Nicholson.
Als erstes gratulieren wir dem FC Bayern zur Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern haben 1:0 in Frankfurt gewonnen. RB Leipzig hat zu Hause nur 2:2 gegen Mainz gespielt. Damit ist die Herbstmeisterschaft der Bayern perfekt. In der ganz großen Krise steckt dagegen weiter Borussia Dortmund. Der BVB hat zu Hause gegen den vorletzten Werder Bremen verloren. 1:2. Und Kapitän Marcel Schmelzer soll das alles erklären.
Ich habe einen Riesenhals, wirklich, weil ich stehe hier seit Wochen, erzähle immer wieder das Gleiche halt. Ne? Und das Problem ist, wir können nicht mehr reden, sondern wir müssen einfach jetzt mal Taten folgen lassen. Und das geht mir so gewaltig halt wirklich auf den Wecker. Das ist, was soll ich da halt sagen? Ne? Wie gesagt, am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft auf dem Platz Taten sprechen lassen. Und das war heute, wenn überhaupt, 10, 15 Minuten der Fall.
Eine ganz schwierige Situation für die Dortmunder. BVB-Trainer Peter Bosch steht in der Kritik und vor allem vor dem Aus. Werder Bremen ist nach den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen dagegen mit richtig viel Selbstvertrauen unterwegs. Das zeigt auch die Aussage von Maxi Eggestein, der heute den Führungstreffer in Dortmund erzielte.
Wir wollten unbedingt hier heute gewinnen und das hatten wir, glaube ich, auch in den Köpfen drin, dass wir jetzt nicht darauf aus waren, das Unentschieden mitzunehmen. Ich glaube, das wäre auch gefährlich gewesen, gerade weil, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde war bestimmt noch zu spielen. Zum Ende des Spiels hätten wir dann unsere Konter noch ein bisschen besser ausspielen müssen. Und dann wäre es vielleicht noch früher entschieden gewesen, aber so sind wir auf jeden Fall zufrieden und nehmen die 3 Punkte gerne mit.
Das war der erste Auswärtssieg für Werder Bremen in dieser Saison und ein ganz wichtiger. Keine Tore gab es im Nordduell des Tages. Der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg trennten sich 0:0. Keine Tore, schlechtes Winterwetter. Für Wolfsburgs Mario Gomez ein Tag zum Vergessen.
Die letzten Wochen haben wir wirklich auch guten Fußball gezeigt und das war heute schlichtweg vor allen Dingen in der ersten Halbzeit bis zur 60. nicht möglich. Der Ball war wirklich glitschig wie eine Eiskugel und dementsprechend, heute haben wir nach vorne hin einfach zu wenig gezeigt. Dementsprechend müssen wir mit dem Punkt leben und den nehmen wir auch gerne mit.
0:0 also zwischen dem HSV und dem VfL Wolfsburg. Die letzte Partie dieses Tages läuft im Moment in Mönchengladbach. Nach 28 Minuten führt die Borussia zu Hause gegen Schalke 04 mit 1:0. In der zweiten Liga gab es heute eine Trainerentlassung. Thorsten Frings ist nicht mehr Coach von Darmstadt 98. Die Hessen sind auf Rang 16 abgestürzt und seit 11 Spielen ohne Sieg. Das hat jetzt dem ehemaligen Nationalspieler Frings seinen Job gekostet. Beim Wintersport gab es erfreuliche Ergebnisse aus deutscher Sicht. Stefan Luitz wurde Zweiter beim Riesenslalom in Val d'Isère. Die deutschen Skispringer holten sich einen 3. Platz beim Teamspringen in Titisee-Neustadt.
Und das war der Sport mit Mats Nicholson. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benoit.